Diese Folge ist ein werblicher Beitrag des Bankhaus Metzler.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Die betriebliche Altersvorsorge ist für rund die Hälfte der deutschen Unternehmen derzeit noch nicht das super spannende Thema. Es sollte es aber sein und es gibt ja auch gesetzliche Veränderungen, die dem entgegenkommen. Und einiges ist vielleicht auch noch zu erwarten. Die Rede ist vom Betriebsrentenstärkungsgesetz, wieder so ein herrliches Wort, und dem, was daraus folgt. Wir sprechen heute über die Vor- und Nachteile, gerade auch für mittelständische Unternehmen, die betriebliche Altersvorsorge bietet, und über wahnsinnig wichtige und auch spannende Details, wie ich finde, die sonst in dieser doch manchmal platten Diskussion etwas zu kurz kommen. Ich freue mich sehr, dass mir jetzt Christian Remke zugeschaltet ist. Er ist Experte für BAV unter anderem und Mitglied der Geschäftsführung beim Bankhaus Metzler, also selbst einem Familienunternehmen auch nicht zuletzt. Grüße Sie, Herr Remke. Hallo.
Hallo, Herr Giersch, grüße Sie.
Herr Remke, wie ist eigentlich so der Status der betrieblichen Altersvorsorge, also die Verbreitung unter den deutschen Unternehmen?
Ja, die ist, man kann immer zwei Seiten einer Medaille sehen. Man kann sagen, mehr als die Hälfte aller Arbeitnehmer in Deutschland verfügt über eine Zusage der Altersversorgung, aber also circa die Hälfte aller Arbeitnehmer halt nicht. Und das ist, es gibt so eine Aussage, 54% BAV-Verbreitung. Leider gibt es da ein Klumpenrisiko. Die großen Unternehmen haben in der Regel eine Zusage. Der öffentliche Dienst hat flächendeckend eine Zusage. Wo bleiben die Arbeitnehmer oder wo sind die Arbeitnehmer, die keine Zusage haben? Die finden sich häufig im Mittelstand und bei den kleineren Unternehmen, die eine Zusage betrieblicher Altersversorgung scheuen.
Und für die machen wir unseren Talk ja heute hier auch vor allen Dingen. Und da gibt es ja ein Momentum. Also ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, Betriebsrentenstärkungsgesetz, BRSG2, glaube ich, wird es korrekt abgekürzt. Jetzt haben wir das auch hinter uns gebracht. Aber was bedeutet das denn im Moment? Also warum ist das ein Momentum vielleicht?
Wir sind ja jetzt gerade in einem Zeitraum, wo die Altersversorgung grundsätzlich über alle Säulen diskutiert wird, erste, zweite und dritte Säule diskutiert wird. Über das Problem der Verbreitung in der zweiten Säule reden wir schon länger. Deswegen gibt es vor dem BSEG II, gab es auch schon ein BSEG I, wo der Gesetzgeber damals eine Initiative gestartet hat. Man wollte also versuchen, in dem Mittelstand auch die BAV unterzubringen. Ich denke mir, der Staat hat eine ganz einfache Rechnung. Je mehr Versorgung man selbst und als Arbeitnehmer und ein Arbeitgeber leistet, umso weniger Niveau muss man später irgendwo ausgleichen, vielleicht in der Rente. Da gab es aber, wie gesagt, nennenswerte und nachvollziehbare Widerstände im Mittelstand, keine BAV einzuführen. Und der Hauptgrund war immer, dass man hier betriebsfremde Risiken einkauft, Langlebigkeitsrisiko, steigende lebenslange Rentenzahlungen, Biometrie und Invalidität und aber das ganz Wesentliche, das Thema, ein Arbeitgeber soll etwas garantieren, was er nicht in seiner Hand hat, in seiner Gewalt hat. Und deswegen ist der Gesetzgeber hergegangen und hat neben dem mehr als 100 Jahre alten Spektrum der betrieblichen Altersversorgung, hat er was Neues eingeführt, hat gesagt, es muss ein Modell geben, wo es ohne Garantie, ohne Übernahme von biometrischen Risiken für den Mittelstand möglich ist, Zusagen zu geben. Das hat er auf den Weg gebracht. Das nennt man heute Sozialpartnermodell. Das basiert auf einer entsprechenden Zusage, wo der Arbeitgeber keine Garantie geben muss. Er muss sich nur verpflichten, Beiträge zu zahlen. Und das muss über einen Tarifvertrag erfolgen. Deswegen spricht man auch von Sozialpartnern, Arbeitgeber-, Arbeitnehmerseite. Die Sozialpartner setzen sich zusammen. Und über dieses Vehikel, dieses Medium, hofft der Gesetzgeber, dass im Mittelstand diese Zusagen dann aufgenommen werden, dass dort über einen Tarifvertrag sowas kommt. Das war BSEG I. BSEG II hat dann eine Erweiterung vorgesehen, nämlich der Haken, Tarifvertrag. Es gibt viele Unternehmen, auch gerade im Mittelstand, die nicht tarifgebunden sind. Und da ist mit BSEG II eine Öffnung hereingekommen, dass halt Unternehmen, die nicht tarifgebunden sind, auf einen entsprechenden Tarifvertrag beziehen können. Also andersrum ausgedrückt, es gibt jetzt auch keine gute Entschuldigung mehr, es nicht zu tun. Die Möglichkeiten sind da, dass ein Arbeitgeber im Mittelstand jetzt sozusagen BAV seinen Mitarbeitern anbieten kann, auch wenn er nicht tarifgebunden ist. Und sich dort, ja, verpflichtet sich zu Leistungen, zu Beitragszahlungen, aber die altbekannten Hindernisse, Garantie und Biometrie sind weggefallen. Die Risiken daraus. Natürlich sitzt man noch alles da, aber die Risiken daraus.
Hindernisse weggefallen und vielleicht neue Motivation da. Also vielleicht haben einige auch früher die BAV so ein bisschen als Gängelung empfunden. Warum muss ich das jetzt machen? Und heute im Kampf um Talente, wo man auch möglichst wenig Nachteile gegen Konzerne haben will, um die Leute zu bekommen, ist natürlich für viele die BAV auch in Zeiten, wo die Rente nun wahrlich nicht mehr sicher ist, die gesetzliche, einfach ja auch ein Argument als Arbeitgeber. Und dann, wie gesagt, oder? Wie sehen Sie das?
Also unbedingt, der War of Talents, das war immer auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Der wurde immer genannt. Ich glaube, der zieht auch, aber nicht flächendeckend. Tatsächlich ist so ein bisschen, denke ich, was gerade im Mittelstand auch ein ganz wichtiger Punkt war. Mittelstand ist ja häufig auch ein sag ich mal, ein richtiges Unternehmertum mit harten Bandagen muss man da kämpfen. Und da ist dann im Prinzip so, warum soll ich mich als im Mittelstand gegenüber meinem Wettbewerber schlechter darstellen, indem ich eine Zusage mache, die mich Geld kostet und der Wettbewerb macht das nicht. Und da ist natürlich auch eine Lösung über einen Tarifvertrag, wenn alle Arbeitgeber diese 2% Beitragsleistung aus einem Gehalt zahlen, dann hat man hier wieder eine Waffengleichheit erreicht. Und dann kommt, denke ich, da auf Seiten des Arbeitgebers auch diese Überlegung, ja, dann tue ich auch was Gutes, dann habe ich auch und dann bekomme ich als Branche und als Arbeitgeber auch eine Attraktivität. Das zieht und das denke ich auf alle Fälle. Wir können
Trotzdem
da
müssen die
berichten
Rahmenbedingungen.
von einem Modell. Wir haben, das ist bekannt jetzt auch, das sind die Busfahrer Baden-Württembergs, die privat organisierten Busfahrerbetriebe. Und dort sind 9000 Busfahrer, die bis dato keine Altersversorgung haben. Und die sind wirklich jetzt, die haben diese Möglichkeit bekommen über so einen Tarifvertrag. Und da sehen wir, ich übertreibe jetzt ein wenig, da sehen wir strahlende Gesichter auf allen Seiten. Bei den Arbeitnehmern und bei den Arbeitgebern.
Auch hier eine Branche, wo jetzt kein Überangebot war an Arbeitskräften im Verhältnis zu dem, die man brauchte. Da fallen uns noch ein paar andere ein. Spannender Fall. Wie kriegen wir denn wohl dieses Ziel der möglichst flächendeckenden Verbreitung der BAV, der betrieblichen Altersvorsorge, hin?
Ja.
Was braucht es dafür?
Ja, also auch da hat der Gesetzgeber mit dem BSEG 1 und BSEG 2 nochmal, hat da so einen Instrumentenkasten angeworfen, Förderung auch von in diesen Branchen ist ja häufig auch, sind ja auch häufig Geringverdiener und dann wollte man auch den Arbeitgeber fördern, der sozusagen, wenn er sowas anbietet, dann auch indirekt was bekommt. Das ist aber, ich habe das einige Male jetzt gehört, es ist zu kompliziert. Es gibt Arbeitgeber, die verzichten darauf, so etwas in Anspruch zu nehmen, weil der Bürokratieaufwand viel zu. Aber der grundsätzliche Gedanke natürlich zu sagen, auf Gesetzgeberseite, irgendwie versuche ich da nicht nur die Möglichkeit zu schaffen, sondern das auch zu fördern, um natürlich dem Staatsgedanken dann nachzukommen, aber natürlich auch dafür zu sorgen, dass wir diese Renten- und Armutsfalle volkswirtschaftlich vermeiden, ist natürlich legitim. Und da gibt es halt dieses, muss es ein sehr schönes und nachvollziehbares und praktikables System zwischen Förderung und Inanspruchnahme geben, steuerliche Erleichterungen und sowas, gerade in dem Bereich. Ich will nicht unbedingt immer nur von Geringverdienern sprechen und von einem, dass der Mittelstand hier quasi kein attraktiver Arbeitgeberumfeld oder Arbeitnehmerumfeld darstellt. Aber es sind halt einfach, dass im Mittelstand und bei Kleinstunternehmen sind administrative Aufwände häufig einfach ein Killerargument. Und das muss, wenn sowas ein bisschen abgebaut wird, wenn es leichter wird, wenn es praktikabler wird, und dafür kann der Gesetzgeber sicherlich sorgen. Förderung, Abbau von Bürokratie, das wäre ein wichtiger Aspekt.
Ein Hemmnis, also das Thema Tarifvertrag. Wir hatten das ja auch Beim Arbeitsministerium Bärbel Baas erinnere ich mich, wo es so ein bisschen um das Arbeitszeitgesetz ging, das neue. Und da hatte die SPD ja den Wunsch, CDU natürlich dagegen, natürlich sage ich aber in dem Fall wirklich stark dagegen, das an Tarifverträge zu koppeln und nur Firmen, die den haben. Da sind einige Verbände und natürlich viele Unternehmen ein bisschen allergisch, sozusagen, sich sowas, die Tarifverträge aufzwingen zu lassen. Also nochmal ganz konkret beim Thema BAV. Hier ist es hilfreich, aber nicht nötig. Habe ich das ungefähr richtig verstanden?
Sie haben
So.
recht, es ist weder auf den ersten Blick hilfreich und nicht nötig, wenn man denn einen hat, sozusagen. Also die Aussage jetzt nach BSäge 2 ist, wenn die für mich grundsätzlich zuständige Gewerkschaft, nehmen wir mal Verdi, IG BCE, wenn die einen Tarifvertrag über so ein Modell mit einem anderen Unternehmen oder mit einer anderen Branche abgeschlossen haben, dann kann ich mich als Arbeitgeber, der, wie gesagt, grundsätzlich in den Zuständigkeitsbereich Verdi fällt, dann kann ich mich auf diesen Tarifvertrag beziehen. Also ich brauche ihn schon, aber ich brauche ihn heute nicht mehr für mich selbst, originär. Und das ist die Erleichterung. Also sprich, auf diesen Tarifvertrag für die Busfahrer Baden-Württembergs kann sich jetzt natürlich auch ein Busfahrerunternehmen aus Bayern beziehen und sagen, ich mache eine Betriebsvereinbarung mit meinen Arbeitnehmern, ich nehme die Parameter aus dem Tarifvertrag und akzeptiere damit diesen Tarifvertrag, beziehe mich darauf. Das kann auch branchenfremd sein, aber Hauptsache, die maßgebliche Gewerkschaft wäre Verdi. Und so gibt es ja heute schon einige Modelle, die umgesetzt sind. Also das heißt, auf jeden Fall können sich heute Unternehmen, die grundsätzlich in dem Zuständigkeitsplan von Verdi oder von IG BCE fallen, die könnten heute schon sich an bestehende Modelle anknüpfen. Und das ist eine Erleichterung. Das haben wir auch gerade bei einem Modell, was Metzler anbietet, gemeinsam mit Verdi, haben wir das gehabt. Wir haben jetzt zwei Unternehmen und das BSRG 2 ist Anfang 2026 in Kraft getreten. Und wir haben jetzt zwei Unternehmen, die sich direkt angeschlossen haben, ohne dass sie tarifvertraglich gebunden waren. Also es
Danke.
funktioniert, aber es ist doch Überzeugungsarbeit zu leisten, denn der Tarifvertrag, und ich bin bei einem Familienunternehmen beschäftigt, natürlich wird das immer als ein Hindernis gesehen und als Türöffner, wenn ich das an der Stelle mache, dann kommen andere Überlegungen, Forderungen rein. Da können wir aber auch sagen, dass die Gewerkschaften, also gerade mit denen wir auch zu tun haben, die sehen, es hat alles immer vieles miteinander zu tun, aber die sehen diesen Aspekt Altersversorgung durchaus als ein isoliert stehendes Modul. Und wenn man hier Lösungen schafft, dann sollte man da mal die alte Skepsis überdenken und sich das anschauen und vielleicht gibt es eine Lösung, ohne dass man da gleich in alte Ängste verfällt.
Hilft schon ein bisschen zu kommunizieren auch, ne? Ich meine, wir tun das ja hier gerade, auch in der nächsten Ausgabe vom Markt zumindest schon in der gedruckten, aber brauchen wir da die IHK noch mehr oder wer kann uns sonst noch helfen, das auch wirklich unter die Leute zu bringen, diese neuen News, so nenne ich das jetzt mal?
Beim Tarifvertrag denkt jeder sofort erstmal an die Gewerkschaften, aber es gibt ja auch die andere Seite und auch da ist es so, dass tatsächlich die Arbeitgeberverbände und die IHK, die ja eigentlich stellvertretend gerade für den Mittelstand sind, dass wir uns auch da wünschen würden, haben wir noch nie gesehen. Aber warum nicht mal einen Informationsabend, den es ja sicherlich in jeder Form gibt, dann auch mal zu dem Thema Altersversorgung aufzusetzen, zum Thema betriebliche Altersversorgung. Wir stehen gerade unmittelbar vor der Veröffentlichung der Ergebnisse der Rentenkommission. Ich denke, da gibt es ein großes Interesse, nicht nur über BAV, sondern über alles zu sprechen. Und sowas kann man ja machen. Altersversorgung ist etwas, was ja, jeder Mittelständler hat sein Universum, seinen Kosmos. Aber ich glaube, in dem Thema Altersversorgung ist es eine volkswirtschaftliche Aufgabe. Und da sind wir sind Teil des Ganzen. Und da kann man durchaus sagen, wie geht man damit um? Wie kann man sich da positionieren? Und ich glaube, dass ein mittelständisches Unternehmen und ein kleines Unternehmen, wenn sie erkennen können, was man an der Stelle machen kann, im eigenen Interesse, im Interesse von Arbeitnehmern, dann gilt es darum, das kundzutun, das mal zu erfahren und dann sieht man weiter. Also ich denke, ja, IHK und auch Arbeitgeberverbänden kommt ja auch eine Rolle zu.
Dann sieht man weiter, weil das ist ja die erste Stufe sozusagen, die Arbeitgeber zu überzeugen. Die machen dann mit. Gut, Haken hinter. Und jetzt haben die natürlich und wir alle Interesse, dass die Menschen, die dort arbeiten, das auch machen. Also, ne, das ist ja jetzt noch nicht gleichermaßen damit getätigt. Also, wie kann man, was sind denn Argumente? Uns hören ja gerade ein paar zu, die für die BAV sprechen, um das dann auch als zu machen.
Das ist gerade wirklich, wir sind in richtigen Zeit unterwegs. Es wird gerade etwas diskutiert im in der zweiten Säule, in dem Bereich der betrieblichen Altersversorgung, was wir 100 Jahre lang rigoros alle abgelehnt haben, ein Obligatorium. Und da kommt immer wieder ein Vergleich zustande, den ich persönlich selbst erlebt habe. Das war damals die Anschnallpflicht. Es gab ja wirklich Leute, die hatten Geschichten parat, dass bei Unfällen, wo ich nicht angeschnallt war, ich da eine Überlebenschance gehabt hätte und mit Anschnallgurt nicht. Und wieso hat man das jetzt auch gerade wie mit dem Obligatorium? Um Gottes Willen, wenn sowas kommt, da kommt nur Schlechtes bei raus. Man kann sowas verschiedentlich diskutieren. Ich glaube, dass ein Obligatorium als zur Diskussion und als Notwendigkeit, wenn man darüber spricht, schon mal gut ist. Ob es dann wirklich zu einem Zwangssystem kommt, ist eine andere Sache. Ich glaube, dass man natürlich mit einem Zwangssystem am Ende zahlenmäßig den größten Erfolg hat. Man nimmt nicht alle Menschen mit, davon bin ich überzeugt. Man wird einfach von der Botschaft her Widerstand beim Mittelstand erzeugen. Ein neues, aufoktroyiertes Modell, noch mehr Bürokratie. Man muss es geschickt machen. Es gibt auch ein anderes Verfahren in Großbritannien, Auto-Enrollment. Das heißt, es ist sowas wie ein Modell, was angeboten wird und ich muss als Arbeitnehmer aktiv widersprechen. Nur der Arbeitnehmer darf widersprechen, nicht der Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer. Dann habe ich schon mal keinen unmittelbaren Zwang. Ich habe einen mittelbaren Zwang und ich kann widersprechen. Das ist kommunikativ auch besser. Aber grundsätzlich, der Gesetzgeber hat dieses Wort seit einigen Jahren schon in den Mund genommen und hat gesagt, wenn wir mit dem BSEG 1 und 2 und mit den Lockerungsübungen nicht weiterkommen, dann steht das irgendwann im Raum. Also wenn wir jetzt nicht wirklich deutlich von den 54% Richtung politische Zielgröße 80% kommen, dann steht das irgendwann im Raum. Wir haben das gesagt, das steht irgendwann in 10 Jahren im Raum. Jetzt steht es jetzt im Raum. Es wird diskutiert. Ich finde die Diskussion gut. Ich hoffe, es gibt eine intelligente Übersetzung. Ich kann beiden Seiten etwas abgewinnen. Andere Länder haben es längst. Schweiz, Niederlande haben es längst, haben eine flächendeckende, gute Versorgung, haben damit auch gute Lösungen geschaffen. Man muss beides sehen. Ich hoffe nicht, dass es ein Fallbeil gibt. Ich hoffe, dass es eine gute Diskussion gibt, eine gute Übersetzung in eine gute, von allen Seiten akzeptierte Lösung gibt.
Ja, Akzeptanz ist ein gutes Wort, weil wir Deutschen natürlich, ich finde, im Gegensatz zu einigen Ländern, so eine Anspruchshaltung an den Staat haben. Der kümmert sich schon und Rente 48% eingemeißelt, Demografie egal. So, also ich glaube, die Diskussion ist einfach härter in Deutschland als in angelsächsischen Ländern und ein paar anderen, oder? Weil wir vielleicht auch irrational sind sogar.
Ja, und von der Politik auch, ich will nicht sagen verwöhnt oder verhätschelt, aber wir wurden im Unklaren gelassen. Es gibt Rentenprognosen und jeder weiß natürlich auch um dieses Thema Demografie und die Babyboomer. Das wissen wir alle, aber man neigt ja auch dazu, an einem bestimmten Punkt einer Überlegung, wo es schmerzhaft wird, aufzuhören.
Das haben Sie schön gesagt.
Ja, und es gab in der letzten Bundesregierung, gab es sozusagen die Rentenprognose bis zum Jahr, ich meine, es waren 2034. Und dann hörte man einfach auf mit der Prognose, man wusste aber danach wird es richtig schlimm. So,
Wie
und
unangenehm.
das ist etwas, wo man immer gesagt hat, fangen wir an bei Norbert Blüm, die Rente ist sicher. Man hat sich zu sehr und zu gerne darauf verlassen und man wusste um die Unwägbarkeiten, man wusste um die Dinge, die aber ganz sicher kommen. Und man hätte es einfach viel früher machen müssen. Thema Eigenverantwortung stärken, Thema aber auch Kollektivgedanken. Wir Deutschen denken gerne in Kollektive. Ich halte die Maßnahmen jetzt in der privaten Altersvorsorge, dritte Säule, für gut und für richtig. Aber auch da wird eine Motivation über Förderung erweckt. Der fundamentale Gedanke, man muss etwas tun und das in allen Säulen, der ist nicht da. Man verlässt sich gerne darauf. Und da müssen wir einfach insgesamt einen gesellschaftlichen Wechsel erzeugen. Wir haben in der ersten Säule haben wir nur die gesetzliche Anbeziehung. Da muss der Staat reagieren und Leute mitnehmen und da versuchen, was machbar ist, umzusetzen, was politisch durchsetzbar ist, umzusetzen. Wir haben die dritte Säule, wo es um die Eigenverantwortung kommt. Und wir haben die große Chance in der zweiten Säule, über die Mehrzahl von Stakeholdern, mit Arbeitgebern, mit Wettbewerb und so weiter, haben wir die Möglichkeit, auch noch sehr dynamisch etwas zu machen. Und hier gibt es ein gutes Umfeld für Arbeitnehmer über Eigenbeiträge, steuerlich gefördert, das einzubringen. Hier gibt es gute Möglichkeiten vom Arbeitgeber, ein eigenes Versorgungswerk mit Fürsorgegedanken und solche Themen umzusetzen. Und wenn das alles sehr kollektiv gestaltet wird, dann gibt es das Sozialpartnermodell, wo es ja auch vom Namen her, manche sagen schrecklich, ich sage Sozialpartner, da sind Partner, die auf Augenhöhe versuchen, die besten Interessen umzusetzen. Das ist doch auch etwas, und sich da einzubringen. Aber wir müssen von dem Gedanken weg, um Gottes Willen, was kommt da, sondern ja, es gibt Möglichkeiten und Eigenvorsorge ist erforderlich, Eigeninitiative ist erforderlich auf allen Ebenen und lasst uns versuchen, das Beste daraus zu machen.
Und es gibt ja auch Argumente und ich glaube, die führen auch zu Akzeptanz, zu mehr Akzeptanz. Was verspricht denn die RBZ und ja, wie können wir diese Versprechen dann auch halten?
Also als Kritiker würde ich jetzt sagen, seit 2018 gibt es das Modell und 2022 hat es die erste Umsetzung gegeben. 6 Jahre, 6 Jahre in einer so entwickelten Volkswirtschaft wie Deutschland. Warum dauert das so lange? Es hat gedauert, weil wir wirklich von diesen sehr starren Grenzen so kamen. Seit 2022, glaube ich, gibt es eine gewisse Dynamik. Wir reden noch nicht genug darüber. Aber es muss halt einfach weitergehen. Und der Gesetzgeber spielt mit seinen Möglichkeiten. Und ich halte das Thema Obligatorium halt auch für eine Flankierung. Die muss kommunikativ begleitet werden. Ich glaube, wir brauchen halt insgesamt eine Diskussion darüber. Und die sollte nicht immer nur an den letzten 2%, die fast gemacht werden, wo vielleicht was schieflaufen könnte. Sie sollte nicht an den wenigen Prozent festgemacht werden, die ohnehin gut versorgt sind. Was hilft eine Managerdiskussion in der Altersversorgung, wenn ich eigentlich aber 99,5% der Personen im Blick behalten soll? Wir sollten überzeugende Lösungen schaffen und ständig darüber sprechen. Das Thema Altersvorsorge, erste, zweite, dritte Säule muss einen Stellenwert in den Nachrichten haben, wie der Wetterbericht.
Was sind vielleicht zum Abschluss noch die Frage, die nächsten Schritte beim, ich muss das Wort nochmal sagen, Betriebsrentenstärkungsgesetz BSRG 2? Also was passiert jetzt noch so auch in den nächsten Monaten und Quartalen oder ist irgendwie alles schon fertig und die Betriebe müssen nur noch zugreifen?
Ich würde sagen, es ist ein guter Schritt. Ich finde schon mal gut, dass man Gesetze mittlerweile so 1, 2, 3 durchnummeriert, weil das zeigt dann auf, es wird wahrscheinlich auch nochmal ein BSRG 3 geben. Und Anpassung, wenn es nicht hilft, auch mal 4 und 5. Das ist gut. Mit BSRG 2 können wir schon viel machen, aber wir sind natürlich jetzt gerade heute in dem Vakuum, was sagt die Rentenkommission? Die wird ja, der Auftrag ist ja ganz bewusst breit gestreut worden. Der soll nicht nur die erste Säule im Blick halten, sondern die Rentenkommission sagt dann zu jeder Säule etwas. Da kann was kommen. Das kann auch dann Einfluss nehmen. Also ich glaube, mit dem BSEG 2 in der jetzigen Form könnten wir schon viel machen. Dann müssten aber auch die Stakeholder, alle beteiligten Parteien auch insgesamt mal positiv über das Thema berichten, insgesamt stärker ranzugehen und diese Widerstände, die alten Widerstände mal ein bisschen zurückstellen, zu hinterfragen. Und dann würde schon viel erreicht sein. Aber ich bin natürlich für jede pragmatische, gute Lösung nach vorne und insbesondere für Mittelstand und kleine Unternehmen wäre ich dankbar. Und das heißt Bürokratieabbau überall, aber auch in dem Thema betriebliche Altersversorgung, Risiken, Zugänge erleichtern, das wäre schon ein ganz wichtiger Punkt. Der Mittelstand und Kleinstunternehmen sind eine tragende Säule der Volkswirtschaft und die müssen mehr Stimme und mehr Gewicht bekommen und deren Themen aufgenommen werden. Und wenn man dann in diesem Umfeld weiter agiert, dann bin ich eigentlich ganz guter Hoffnung.
Also, ich bin ein Fan der BHV, das war ich vor unserem Gespräch schon, jetzt noch ein bisschen mehr. Die Punkte, die noch zu optimieren sind, haben wir genannt. Ich glaube, sehr, sehr tief gelegt auch, so habe ich das selten gelesen. Und ich war übrigens auch schon Fan der BHV, als ich noch nicht, also mal nicht Journalist war, das ist mal leicht in unserem Job, aber als ich Geschäftsführer war und irgendwie auch die Kostenseite auch mal hatte. Also insofern passt. Ich danke Ihnen, Herr Remke. Vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen, vielen Dank.
Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast.